Hallo und herzlich willkommen zu Am Tresen, dem FAZ-Gesprächspodcast. Ich bin Maria Wiesner, Gesellschaftsredakteurin bei FAZNET, und mein Gast ist heute der Regisseur Ilker Çatak. Der hat vor 5 Jahren ungefähr den Studenten-Oscar gewonnen und ist momentan mit einem neuen Film bei uns in den deutschen Kinos zu sehen. Der heißt Es gilt das gesprochene Wort. Und der läuft heute Abend auch, direkt während ich Ilker Çatak treffe. Wir werden uns ein bisschen unterhalten über den neuen Film, über seine anderen Filme und darüber, wie es ist, schon im Studium einen Oscar zu bekommen. Und zwar im Foyer der Cinema-Kinos hier bei uns in Frankfurt.
Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast.
Wir sitzen im Kino, während Ihr Film gerade hier in Frankfurt Premiere sozusagen feiert, für diese Stadt zumindest.
Ja.
Wie ich erfahren habe, ist die Premiere schon an einem anderen Ort gewesen, aber ab morgen kommt er offiziell ins Kino.
Ab heute.
Wir haben Donnerstag, das ist richtig. Ich bin einfach, das Durcharbeiten bekommt einen nicht. Genau, während der Film hier gerade läuft, wollen wir uns kurz unterhalten. Wir sitzen im Foyer des Cinema-Kinos in Frankfurt. Hinter uns wird ein bisschen geklappert, weil noch abgewaschen wird. Mhm. Aber ich hoffe, ansonsten ist die Akustik okay. Der Film, über den wir uns ein bisschen unterhalten wollen, heißt Es gilt das gesprochene Wort. Vor mir sitzt Ilker Çatak. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen.
Ja.
Gut. Ich würde vielleicht gleich beim Titel kurz bleiben. Es gilt das gesprochene Wort. Wie kam der Titel zustande?
Wir hatten einen Arbeitstitel, der hieß Business. Und das war ein Kunstwort aus Beziehung und Business.
Mhm.
Und das beschrieb diese Verhältnisse, die diese Männer mit den Frauen eingehen, eigentlich relativ schön. Aber es war ein Titel, den keiner von uns, also den die Menschen nicht kannten und auch nicht wussten, wie sie ihn aussprechen sollen, wie man das liest und so weiter. Daraufhin gab es halt lange Diskussionen, wie dieser Film dann heißen soll. Und mir war es wichtig, einen Film zu machen, also den Film so zu nennen, dass der irgendwie dem Sprachkontext noch gerecht wird, in dem das Ganze ja, also Sprache ist ja ein sehr zentrales Thema. Und und es ist insofern ein Titel geworden, der, also mir war es wichtig, dass dieser Titel irgendwas mit Sprache und mit Wörtern zu tun hat. Und er wirkt erstmal ein bisschen spröde, vielleicht. Aber ich finde, er hat was Schönes, Archaisches. Und das korreliert ganz gut mit der Geschichte.
Mhm. Die Geschichte ist, spielt zwischen einem türkischen Touristenort und Hamburg. Wir haben zum einen eine deutsche Pilotin, die dort in der Türkei Urlaub macht, sozusagen einen Animateur kennenlernt und beschließt, ihm zu einer deutschen Aufenthaltsgenehmigung und später zu einem Pass zu verhelfen, indem sie ihm heiratet. Wie sind Sie auf den Stoff gekommen?
Na, meine Großmutter hatte eine Pension in dem Ort, wo ich meine Sommer habe verbringen dürfen, die ersten 18, 20 Jahre meines Lebens. Und wir haben in dieser Pension Mitarbeiter gehabt, die sich in ähnlichen Konstellationen eingefunden haben, wie Baran und Marion. Und ich habe das einfach sehr, sehr nah beobachten dürfen. Und irgendwann kam die Idee halt auf, eine Geschichte darauf basierend zu schreiben. Und dann ist uns aber bei den ersten Entwürfen relativ schnell klar geworden, dass man eine solche Geschichte, dass es viele, viele Klischeefallen gibt, in die man da tappen kann. Und wir haben nach Wegen gesucht, die Realität zu erstmal zu abstrahieren und dann irgendwie auch interessant zu gestalten. Also wir wollten keine naive Person erzählen, keine naive Frau, die in Deutschland keinen abkriegt und in die Türkei fährt, um dort sich ein Souvenir mitzunehmen. Sondern wir dachten irgendwie, nee, es darf irgendwie, weil diese Verhältnisse gibt es und da sind die Frauen oft Opfer von den Männern, die ihnen die Liebe vorgaukeln und so weiter. Und wir haben gesagt, nein, wir wollen eigentlich eine Täterin erzählen. Mhm. Wir wollen jemanden erzählen, der anders tickt. Und so kam das.
Mhm. Generell sind die Frauen, die gezeigt werden, es wird ja nicht nur Marion gezeigt, sondern Baran wird eigentlich eingeführt in diesem ganzen Kontext, in dem er arbeiten muss, sich irgendwie durchschlagen muss und sein Geld verdienen. Da sind immer wieder Frauen dabei, die eigentlich ihn missbrauchen, mehr oder weniger. Also was eine sehr offensive Sexualität ist, die da gezeigt wird von Frauen, die gar nicht so attraktiv sind, dass man sich vorstellen könnte, dass dieser junge Mann überhaupt mit denen schlafen möchte.
Ja, die Beweggründe, warum Menschen miteinander schlafen, sind ja vielfältig.
Korrekt.
Oder?
Aber hier ist es ja schon
klar Geld motiviert bei ihm.
Klar. Es ist, es hat mit seinen wirtschaftlichen Umständen zu tun.
Mhm. Kein Opfer zu erzählen. Sie haben vorhin schon gesagt, der Film ist ein bisschen, der Titel ist ein bisschen spröd. Ich finde auch die Figur der Marion hat so eine sehr deutsche Sprödheit sozusagen, die sie mitbringt, auf eine gute Art und Weise. Also sie ist so eine sehr, sehr selbstbewusste, sehr starke Frau eigentlich.
Ja.
Die aus welchen Gründen eigentlich diese Scheinehe eingeht. Weil ich habe in einigen Kritiken gelesen, dass es so Gutmenschentum ist. Ich finde es gar nicht so gutmenschlich. Für mich war es eher ein Experiment.
Also wir haben ja ganz bewusst diese Entscheidung als Geheimnis erzählt, als ihr Geheimnis. Und dabei auch uns den mündigen Zuschauer vorgestellt. Und wenn man genau hinguckt, findet man mehr als einen Grund. Und man findet viele, viele, viele Gründe, warum sie das macht. Die haben sowohl mit ihm zu tun, aber die haben auch viel mit ihr selbst zu tun. Und ich würde sogar behaupten, die haben mehr mit ihr selbst zu tun als mit ihm. Also ich glaube, sie tut eher sich einen Gefallen als wirklich ihm.
Wenn wir über Scheinehe reden, gibt es, wie sind Sie darauf gekommen, das als Konzept oder das als Ausgangspunkt zu nehmen für die ganze Beziehung?
Wie gesagt, das waren diese Beobachtungen, die ich im Ort machen durfte. Und wir hatten zum Beispiel einen Koch, der hat sich, an der Pension hatten wir einen Koch, der hat sich eine Frau zur Freundin gemacht und später zur Frau. Und ist nach Deutschland gekommen, hat seinen Aufenthalt nach 3 Jahren bekommen und dann gab es eine Scheidung. Und dieses Format, 3 Jahre nach Deutschland, 3 Jahre Heirat für den Pass, das lag einfach auf der Hand. Das war von Menschen umgeben, die einfach in solchen Konstellationen nach Deutschland gekommen sind. Mhm. So ist die Idee entstanden.
Mhm. Passiert, glaube ich, auch öfter, als man sich vorstellt nochmal. Also selbst ich habe in meiner Schulklasse ein Mädchen gehabt, die aus Tunesien dann plötzlich einen Ehemann mitgebracht hat und dann gesagt hat, ja gut, wir behalten das jetzt bei, bis er den Pass hat.
Es passiert häufig, es passiert aber auch, also es ist, als wir Recherche gemacht haben und in der Ausländerbehörde waren, haben uns die Menschen in der Ausländerbehörde gesagt, dass ja Scheinehen ein alter Hut wären und man würde mittlerweile mit Scheinvaterschaften tricksen.
Was ist eine Scheinvaterschaft?
Das heißt, dass man einfach, wenn man zum Beispiel schwanger ist, als, sagen wir mal, afrikanische Frau und hat aber keinen Aufenthalt hier in Deutschland, dann findet man sich einen deutschen Mann, der einfach unterschreibt, dass er der Vater ist. Und dann bekommen sie automatisch einen Aufenthalt.
Mhm. Und eine deutsche Staatsbürgerschaft fürs Kind.
Genau.
Wir hatten schon ein bisschen angefangen, über Sprache zu reden. Die fand ich eigentlich sehr interessant inszeniert in dem Film. Also ich fand vor allem die Dialoge bemerkenswert, weil häufig in so deutschen Filmen Dialoge was sehr Theaterhaftes haben können oder was sehr, sehr gestelzt ist sozusagen. Und das fand ich gar nicht. Woran liegt das? Wie kriegt man das hin, dass das Ganze irgendwie halbwegs lebendig wirkt?
Es hat einerseits mit meinem sehr, sehr raffinierten, brillanten Co-Autor Nils Mohl zu tun, der solche Dialoge einfach aus dem Ärmel schüttelt. Und andererseits mit wahnsinnig guten Schauspielern, die solche Dialoge dann natürlich klingen lassen.
Mhm. Als da wären Anne Ratte-Polle, die Marion spielt und die wirklich mit so einer Form, wie ich die sonst bei Sandra Hüller sehe, normalerweise im deutschen Film. Also wirklich mit dieser spröden Energie, die sie da hat. Und auch wirklich diese Dialoge so runter erzählt. Sehr, 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 sehr toll. Was aber ebenfalls mir aufgefallen ist, ist, dass man eine gewisse Distanz zu Baran behält, weil er die Sprache nicht kann. Man kriegt ihn mehr zu fassen, als das Ganze noch in dem türkischen Touristenort stattfindet und er dort die Untertitel hat, weil sobald er nach Deutschland kommt, wird er immer stummer.
Ja, ich würde jetzt einfach mal kurz reingrätschen, wenn Sie sagen, Mann.
Ich bekomme ja Baran schon, ja genau.
Sehr pauschalisierend, weil es gibt durchaus Menschen, und das sind dann natürlich Menschen, die seine Sprache sprechen, die einen sehr, sehr, sehr guten Zugang zu ihm haben, durchweg im Film.
Okay, mein kultureller Bias in meinen...
Nein, aber es ist natürlich so, dass er ja auch fremdelt mit Deutschland und dass das auch Erzählgegenstand ist. Insofern ist das, liegt das ja auch nahe.
Mhm. Ich würde ein bisschen darüber sprechen wollen, wie Sie dahin gekommen sind, den Film überhaupt zu machen, oder wie Sie bis zu diesem Punkt Ihrer Karriere gekommen sind, weil Sie haben relativ, mit einer relativ hohen Nummer angefangen. Sie haben den Studenten-Oscar bekommen für einen Ihrer ersten Filme. Bevor es dahin aber ging, habe ich zumindest gelesen, waren Sie, es gibt eine Anekdote, Sie waren auf dem Arbeitsamt und ein Berater hat Ihnen gesagt, Sie sollen Regisseur werden. Stimmt das?
Das stimmt, ja. Ich habe bis dahin, also ich habe nach dem Abitur angefangen, BWL zu studieren in Berlin und habe da relativ, war da wirklich nicht gut aufgehoben. Und hatte einen Freund, der parallel halt erste Mini-DV-Filmchen gedreht hat und mich vor der Kamera hatte. Und wir waren Cineasten damals. Also es gab Monate, wir haben da auch immer jeden Film dokumentiert, den wir gesehen haben, mit so einer Liste und einem Ranking und so. Es gab Monate, da waren wir 40 Mal im Kino.
Und, aber noch keine Blogs geführt sozusagen?
Da wurden noch keine Blogs geführt, aber wir hatten, also wir waren einfach ziemlich kinoverrückt. Und parallel halt dieses unglückliche Studium und Kino war so der Zufluchtsort. Und dann bin ich irgendwann, während meiner Studienzeit zum Arbeitsamt gegangen, weil irgendwer mal gesagt hat, geh mal zum Arbeitsamt, die machen eine gute Beratung, was du studieren könntest. Und dann war da halt ein Mensch, der gesagt hat, ja, was sind denn ihre Hobbys? Und ich meinte nur, ich gehe gerne ins Kino. Und dann meinte der, ja, dann machen Sie doch Kino. Und nicht jeder muss ein akademisches Studium machen. Und dann haben wir uns umgesehen und zwei Tage später war ich bei der Produktionsfirma und stand dort als dritter Regieassistent plötzlich auf der Matte. Mhm. Und habe Komparsen inszenieren dürfen.
Weil was war das für eine Produktion?
Das war One Day in Europe von Hannes Stör.
Sagt mir nichts, aber...
Das war vor 15 Jahren.
Okay.
Ja.
Was haben die Eltern gesagt dazu, Studium abzubrechen, zu sagen, Mama ich und Papa, ich mache jetzt Film?
Die waren natürlich alles andere als begeistert, weil meine Eltern waren Gastarbeiter und für die war das unheimlich wichtig, dass ich studiere. Und als ich dann gesagt habe, ich schmeiße jetzt mein Studium hin und bin beim Film, kam die Frage, okay, was machst du denn da? Und wer beim Film mal gearbeitet hat, weiß, dass die Leute, die, also wenn man anfängt, dann kocht man erstmal Kaffee oder ist Kopiermaus oder bereitet Frühstück vor oder bloggt oder, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, ich schleppe Kabel. Und das war natürlich ein Kampf. Aber aus diesem Kampf heraus war das dann auch irgendwie, also der war auch irgendwie gut, weil es dann irgendwie darum ging zu sagen, hey Leute, passt mal auf, ich glaube an diese Sache und ich will das machen und ich werde es euch schon zeigen. Daraus habe ich lange Zeit meine Kraft und Motivation geschöpft. Mhm.
Wie ging es dann weiter nach dem dritten Regieassistentenposten?
Ich habe dann habe eine sehr, sehr enge Freundschaft zu der Produktionsleiterin geschlossen, zu der ich heute noch gut befreundet bin. Und die hat mich dann von Projekt zu Projekt gezogen, mitgenommen. Und da habe ich halt lernen dürfen und insbesondere die produktionelle Seite. Und dann irgendwann habe ich auch ein kleines Erspartes gehabt, beziehungsweise mein Opa hat uns ein kleines Erbe überlassen. Das waren so 5.000 Euro. Und mit denen habe ich dann meinen ersten eigenen Kurzfilm gedreht und direkt in den Sand gesetzt. Das war die beste Schule.
Was ist dabei in den Sand gesetzt worden?
Das war einfach, wir dachten einfach, ja, hey, ein guter Film entsteht, indem man eine Filmkamera hat, ein 16mm Material hat, 40 Mann ans Set, Card und irgendwie sich eine Gaudi macht. Aber das ist natürlich alles andere als das. Und
Die Nouvelle Vague hat falsche Vorstellungen vom Film einvermittelt.
Vermutlich. Nein, es war einfach, wir wussten ja gar nichts über diesen Beruf. Also ich wusste wirklich nichts. Und auch wenn ich da als Produktionsassistent oder als dritter Regieassistent gearbeitet habe, ist es ja nochmal was komplett anderes, wenn man plötzlich selbst inszenieren soll, wenn man irgendwie mit einer professionellen Kamera arbeitet, mit einem Team arbeitet und ich, also im Grunde, ich habe das mit einem Kumpel zusammen gemacht, dem Johannes Dunkel, der heute das Kurzfilmfestival Köln leitet. Und wir sind halt komplett baden gegangen. Also wir haben echt dieses Geld in den Sand gesetzt. Er hat auch nochmal genauso viel beigesteuert und der Film ist in der Schublade gelandet. Aber es war gut, weil dadurch hat uns, also diese Erfahrung hat uns eine gewisse Demut vermittelt. Also danach sind wir nie wieder unvorbereitet ans Set gekommen.
Wie ging es dann weiter?
Es ging dann so weiter, dass ich mich an den gängigen Filmhochschulen beworben habe und immer wieder abgelehnt wurde. Und dann irgendwann einen Kurzfilm gemacht habe, der hieß Als Namibia eine Stadt war. Das habe ich da spielt mein Vater die Hauptrolle. Also auch wieder mit Johannes zusammen gemacht. Und der Film wurde nach Hof eingeladen. Der Heinz Badewitz, der damals noch lebte, hat den Film geliebt und hat ihn nach Hof eingeladen. Und das war so das erste Mal, wo wir so das Gefühl hatten, okay, vielleicht haben wir doch was irgendwie, vielleicht kann man diesem Talent doch irgendwie folgen und vertrauen. Und so ging das dann weiter. Dann habe ich ein erstes Studium gemacht, wohlgemerkt an keiner Filmschule, sondern an einer privaten Medienschule. Habe parallel aber noch einen Eisstand gehabt, weil meine Eltern haben gesagt, also wenn du irgendwie Film studieren willst, dann kriegst du von uns keine Unterstützung. Also vor allem, wenn es noch eine private Schule ist. Aber ich habe mir dann so einen kleinen Eisstand in Kreuzberg gepachtet, habe dort Eis verkauft.
Mhm. Um das Studium zu finanzieren.
Und habe da dann meine zweiten, dritten, weil dort hatte ich Zugang zu Technik, das war wichtig. Hab dort dann gearbeitet, also hab dort in 3 Jahren dann meinen Bachelor gemacht, hab danach Werbung gemacht. Und irgendwann, so mit 28, habe ich gesagt, okay, ich will jetzt nochmal studieren und bin nach Hamburg gegangen, zur Hamburg Media School. Und die Hamburg Media School war dann eigentlich der Ort, wo ich im Grunde das Arbeitsumfeld hatte und auch schon ein bisschen diese Erfahrung hatte übers Handwerk, wo ich dann wirklich gut sein konnte. Mhm.
An der Hamburg Media School sind auch die beiden Filme entstanden, die für den Studenten-Oscar nominiert waren.
Ja.
Das war Wo wir sind, war 2014 nominiert worden und ein Jahr später gab es dann tatsächlich den Studenten-Oscar für Sadakat.
Genau. Ich habe dort diese drei Filme macht man da und die beiden waren recht erfolgreich. Aber das hatte auch viel damit zu tun, dass ich halt einen guten Autoren hatte. Also Georg Lippert war mein Autor und der hat halt tolle Sachen geschrieben. Und das war halt auch, diese Schule war halt auch das erste Spielfeld, wo ich mit anderen Menschen zusammengearbeitet habe, mit Kameraleuten, mit halt Autoren, mit Producern. Und vorher habe ich halt immer alles selbst gemacht. Und irgendwann während des Studiums habe ich gemerkt, hey, das ist ja eigentlich voll die Energieverschwendung, weil man kann ja genauso gut die Dinge delegieren und man muss nicht alles kontrollieren wie so ein Freak. Und genau, deswegen war die Schule wirklich super für mich. Also es war ein gutes Sprungbrett letztendlich auch.
Wie läuft das mit den Studenten-Oscars? Haben Sie das selber eingereicht, die Filme? Oder wurden die eingereicht von der Schule?
Das macht die Schule.
Okay. Aber dann eine gute Schule, dass man gleich zweimal nominiert wurde?
Ich würde sagen, gute Filme. Es hat ja nichts mit der Schule zu tun.
Wie lief das dann 2015 ab? Sind Sie nach Los Angeles geflogen, um das entgegenzunehmen? Oder hat man das irgendwann später mitgekriegt mit hier, du hast es übrigens gewonnen?
Gott, ich hatte gestern so ein Gespräch und es wird ja wirklich in jedem Beitrag dieser Studenten-Oscar erwähnt. Ja,
ich glaube,
wenn ich noch 60 bin, werden wir über diesen Studenten-Oscar sprechen, der schon wirklich 5 Jahre her ist. Und ich würde eigentlich lieber gerne über die anderen Sachen sprechen. Aber ja, wir waren auch in Los Angeles und wir waren dort und hatten eine Mordsgaudi.
Okay, damit brechen wir das Thema Studenten-Oscar ab. Trotzdem wollen wir noch kurz zu dem Film, der tatsächlich gewonnen hat. Es ging um die politischen Unruhen in Istanbul auf dem Taksim. Und gedreht wurde auch schon in der Türkei damals.
Ja, wir haben den Film in Istanbul gedreht und es geht um die gesellschaftliche Spaltung, die durch die Politik stattgefunden hat. Mhm.
War das zu der Zeit schon schwierig, in der Türkei zu drehen?
Es war für mich nie schwierig, in der Türkei zu drehen.
Warum?
Weil ich immer meine Arbeit machen durfte. Ich hatte nie Probleme. Ich weiß, dass es andere Filmemacher gibt, die Probleme haben. Aber für mich war es nie schwierig.
Okay. Weil denen die politische Relevanz nicht bewusst war oder weil es halt nicht so interessiert?
Kann ich nicht sagen.
Okay. Letzte Frage zu dem Studenten-Oscar-Thema. Hat sich damit irgendwas, ich glaube, das ist so wie jemand zu fragen, der auf die Shortlist für den Buchpreis gekommen ist, so, und hat sich danach irgendwas geändert. Aber hat sich danach irgendwas geändert? Das interessiert einen ja schon immer.
Was meinen Sie denn?
Ich könnte mir vorstellen, dass man damit vielleicht Finanzierung oder sowas ein bisschen besser kriegt.
Genau. Es war ein guter Türöffner und es hat Aufmerksamkeit geschafft und plötzlich war man im Fokus von Menschen, von Leuten, die einem auch Projekte angetragen haben und so weiter. Mhm.
Kommen wir kurz zu einer Unterbrechung und einer Tradition dieses Podcasts. Normalerweise findet ja in einem Wasserhäuschen statt, was so eine Trinkhallen hier in Frankfurt sind. Mhm. Und die Kategorie heißt Kurze, dementsprechend. Es sind kurze Entweder-Oder-Fragen, die eins von beiden einfach schnell beantworten. Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Vegan oder glutenfrei?
Vegan.
Golf oder Yoga?
Yoga.
Putzhilfe oder selber putzen?
Selber putzen.
Okay, wow. Das sagt nie jemand.
Selber putzen hat was total Meditatives.
Okay. Kommen dabei Ideen dann, oder?
Immer alles, was aus dem Kopf rausgeht und ins Körperliche geht, bringt Ideen.
Okay. Lesen lieber auf Papier oder als E-Reader?
Papier natürlich. Bitte Sie.
Wir von der Zeitung erwarten nichts anderes als Antwort. Snoozen oder sofort aufstehen?
Sofort aufstehen.
Lieber mehr Geld oder lieber mehr Freizeit?
Freizeit.
Netflix oder Amazon?
Weder noch. Kino.
Kino, sehr gut. Instagram oder Facebook?
Oh, bitte. Es ist doch der gleiche Laden.
Roman oder Sachbuch?
Hätten Sie lieber Ihren linken oder Ihren rechten Daumen abgehackt? Das ist die gleiche Frage, deswegen Okay. Also beides gerne.
Berlin oder Istanbul?
Oh, schwierig. Berlin.
Maren Ader oder Fatih Akin?
Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig, aber ich würde, glaube ich, momentan, Maren Ader.
Okay, wow. Erstaunt, weil Fatih Akin sonst immer als ihr Idol
in... Fatih ist natürlich ein toller Typ, und es ist ja ein Vorbild, man muss sich ja von seinen Vorbildern frei schwimmen, und der Kerl ist bewundernswert, und ich liebe ihn, und das ist wirklich, der macht wahnsinnige Sachen, und aber trotzdem ist es dann doch irgendwie schon alles auch an mir dran, und einfach dieses, irgendwie fühle ich mich so nah zu dem, sodass Maren Ader vielleicht diejenige ist, von der ich das Gefühl habe, dass ich da mir nochmal, dass es nochmal ein anderer Horizont ist. Mhm.
Lieblingsfilme von jeweils der Regisseur?
Auf der anderen Seite, Fatih Akin. Mhm. Und Toni Erdmann war schon einfach Geschichte. Legende.
Ich saß damals in Cannes in der Filmvorführung.
Ich auch. Da saß ich auch. Und es waren Standing Ovations, und man hat einfach... Ne,
mittendrin im Film, bei Szenen im Film, das passiert normalerweise auch nie. Und ich hatte wahnsinnige Angst, weil deutsche Beiträge sind normalerweise, vor allen Dingen, wenn sie als Komödie angekündigt sind, so, oh Gott, mal gucken, was da kommt. Und ob irgendjemand den Humor versteht, weil wir ja immer als furchtbar humorlos verschrieben sind beim internationalen Publikum. Aber
nee. Und ich meine, dieser Film ist natürlich insofern auch etwas Großartiges gewesen, weil er sowohl kann Oscar und Kinozuschauer, also es war ein Film, der alles vereint hat. Und diese Filme sind so besonders, das gibt es so selten. Und deswegen ist es schon, toll.
Sie haben vor kurzem mal gesagt, das spielt vielleicht auch mit dem Freischwimmen von Fatih Akin mit rein, dass Sie nicht in die Schublade des Regisseurs mit Migrationshintergrund geschoben werden wollen oder gesteckt werden wollen.
Ja, diese Angst hat man immer. Ne? Also ich habe natürlich nach dem Studenten-Oscar viele so Stoffe bekommen, die halt mit dem Migrationsthema-Hintergrund behaftet waren. Und dann dachte ich mir so, nee, irgendwie will ich was anderes machen. Ich will vor allem in meinem Debüt will ich was machen, was nichts mit Türken zu tun hat. Und da habe ich dann, und das war dann wirklich eine, und dann kam halt dieses Buch, es war einmal im Janerland, was völlig durchgeknallt war. Und ich dachte so, fuck it, ey, ich mache jetzt diesen Film, weil der ist irgendwie, das darfst du bei deinem Debüt mal machen. Und dann mache ich einfach mein mein durchgeknalltes Debüt. Und mir ist es dann auch ziemlich egal, wie der rezipiert wird. Und habe dann wirklich das Glück gehabt, diesen Film machen zu dürfen.
Aber wie schwierig ist das, sich von so einem Stempel, den man einmal hat, frei zu schwimmen?
Das ist so schwierig, wie zu sagen Nein.
Aber ich habe beispielsweise vor ein paar Jahren auf der Berlinale von Tom Tykwer eine Podiumsdiskussion gehört, wo er gesagt hat, ja, nach Lola Rent hat er halt die ganze Zeit lang Skripte bekommen, die alle eins gemeinsam hatten. Irgendwo lief eine Frau da drin und alle dachten, Mensch, das ist doch da rennt die Frau so gut. Hier, ja. Gib dem das Skript.
Ja, ja, ich meine, man kriegt Stoffe, die dann, wo die Leute dann sagen, ah, guck mal, der hat sowas gemacht, der kann doch bestimmt auch sowas. Und oft sind es dann Ähnlichkeiten zu dem Stoff, den man schon gemacht hat. Aber wie gesagt, es geht darum, dann wirklich zu sagen, okay, nein, ich mache lieber was, ich möchte nicht. Oder ich danke. Also, und dieses Nein sagen ist auch wirklich ein ganz elementarer Bestandteil unserer Arbeit. Also wer das nicht kann, weil, verstehen Sie, es hat genauso die Filme, die man macht, oder Entschuldigung, die Filme, die man nicht macht, sind genauso wichtig wie die Filme, die man macht.
Mhm.
Weil im Zweifel blockieren Filme, die nicht gut sind, einen guten Film. Mhm. Und deswegen ist es wichtig zu gucken, was mache ich nicht und was mache ich.
Wie kriegt man die Unabhängigkeit hin, das sagen zu können?
Weiß ich nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich glaube, es hat damit zu tun, wie gefragt man ist natürlich einerseits. Und aber das bestimmt man ja nicht selbst. Es hat immer, wobei man bestimmt es über die eigene Arbeit. Wenn sie gut ist, dann kommen die Leute zu einem. Aber es hat, glaube ich, einfach, ja, es hat wenig mit einem selbst zu tun. Man muss dann einfach hoffen, dass man auch gefragt ist irgendwie.
Mhm. Aber es ist ja auch eine finanzielle Frage, oder? Man braucht ja irgendwie das Geld, um das zusammenzukriegen, wenn man jetzt Nein zu drei großen Projekten gesagt hat, weil...
Also, ich glaube, wenn man diesen Beruf ausübt, darf man keine existenziellen Ängste haben.
Mhm.
Das ist etwas, was auch John Cassavetes vor Jahren mal gesagt hat. Wer diesen Beruf macht, darf keine existenziellen Ängste haben. Und ich habe diesen Beruf nie gemacht, um Geld zu verdienen. Mir haben alle gesagt, vor allem meine Eltern, natürlich allen voran, dass das eine Arbeit ist, die im Zweifel brotlos ist und die im Zweifel auch lange Durststrecken, finanzielle Durststrecken mit sich bringt. Aber das ist, deswegen mache ich das nicht. Und lieber... Und ich weiß aber, es gibt Kollegen, die müssen das machen, weil sie Familie haben. Ich habe das Glück, keine Familie zu haben und keine Kinder versorgen zu müssen. Und ich kann bescheiden leben und dafür aber nur die Projekte machen, die mir wirklich Spaß machen und die ich machen möchte.
Hm.
Und diese Freiheit, glaube ich, ist auch ganz, ganz wichtig, dass die sich zu bewahren, weil sie im Zweifel wirklich über darüber entscheidet, wie glücklich man ist. Also ich komme einfach sehr schnell in Sinnkrisen, wenn ich merke, dass das, was ich mache, keinen Halt hat, keinen Bezug dazu habe.
Wie viel Angst hat man, wenn man vorm Kino sitzt, dass irgendjemand rausläuft jetzt während der Vorstellung?
Das ist furchtbar. Sogar jeder Mensch, der zu spät kommt, den möchte ich dann bitten, bitte nie wieder zu spät zu kommen, weil jetzt zum Beispiel bei unserem Film ist es auch ganz wichtig, die erste Szene mitzukriegen. Und ich habe gerade gesehen, dass da Leute zu spät kamen. Und die werden natürlich nichts vom Film, also die werden nicht, das heißt nichts, aber die werden den Film nicht in seiner vollen Bandbreite bekommen.
Mhm.
Und das ist wirklich schade. Und ich habe auch, ich klinge jetzt wie so ein pädantischer Cineasten-Nazi, aber es ist... Es hat mich früher schon immer völlig wahnsinnig gemacht, wenn Menschen im Kino Popcorn gegessen haben. Oder wenn Menschen beim Abspann aufgestanden sind, gegangen sind. Und ich fand das immer als respektlos. Und mittlerweile geht's, aber es ist natürlich, wenn man einen Film macht, wo die erste Szene so wichtig ist, dann ist es natürlich scheiße, wenn die Leute zu spät ins Kino kommen. Das darf nicht sein. Und der Film hat einfach mal 15 Minuten zu spät angefangen. Da denke ich mir, ey, was machst du hier? Ja. Dann will ich eigentlich die Tür zumachen und den Leuten sagen, Entschuldigung, hier gibt es Geld zurück, aber kein Einlass mehr. Weil es ist natürlich auch die Aufmerksamkeit der anderen Zuschauer. Okay, ich höre jetzt auf.
Nee, völlig berechtigt. Wollen Sie noch was trinken?
Gerne so ein Wasser. Dürften wir noch so ein Sprudelwasser bekommen? Danke.
Zwei lieber. Ich bin hier auch fast durch meine Flasche durch, die ist so niedlich. Wobei das, ich weiß nicht, wie viele Filme sie in Cannes gesehen haben, wobei das daher tatsächlich, wenn man als Kritiker da ist, muss man ja manchmal im Abspann schon wieder rausrennen, weil die nächste Vorstellung schon losgeht.
Na klar, das ist ja was anderes. Das ist ja was anderes. Dankeschön.
Dankeschön.
Das ist ja was ganz anderes, als in seiner Freizeit einfach mal so ins Kino zu gehen. Andererseits, klar, es ist die Freizeit der Leute und die können sie sich auch gestalten, wie sie möchten. Deswegen darf man jetzt auch nicht zu streng sein. Aber wir reden ja von einer optimalen Welt.
Mhm. Ich glaube, Woody Allen hatte mal in dem, ich glaube sogar Andy Hall, diesen endlos langen Rant vor dem Kino, wo sie zu spät sind und er sagt, er kann diesen Film jetzt nicht mehr gucken, weil das geht nicht.
Ja.
Man darf jetzt nicht rein.
Ja.
Wenn Sie sagen, wir waren weg von der Migrationshintergrundschublade, was sind denn Projekte, die Sie gerne noch machen würden oder wo Sie sagen, das wäre das Großartigste, wenn man denjenigen kriegen könnte, um mit ihm zusammenzuarbeiten oder diejenige?
Oh, das ist schwierig. Also das ist, ich meine, das Großartigste sind immer Projekte, wo man das Gefühl hat, dass man, dass sie erzählt werden müssen und dass man irgendwie einen Zugang hat, der auch diese Jahre überdauert, die so ein Projekt in Anspruch nimmt. Mhm. Und es gibt so verschiedene Stoffe, wo ich so denke, ja, das wäre irgendwie schön, wenn man darüber mal was erzählen würde oder wenn ich das Gefühl habe, dass da irgendwie ein Kern getroffen wird oder eine Frage verhandelt wird, die mich auch umtreibt. Aber das ist ja auch immer, man selbst ist ja kein statisches Wesen. Also was mich heute umtreibt, ist in 2 Jahren, was kann in 2 Jahren was ganz anderes sein. Deswegen ist sowas, es muss immer irgendwie in der Form von, es muss mich irgendwie fesseln und das länger als irgendwie 2 Monate.
Wie lange hat der Film jetzt in der Entstehung gedauert?
Sehr lange. Das hat von der ersten Idee, die vor 10 Jahren war, zum fertigen Film, fast 10 Jahre gedauert.
Okay.
Drehbuchentwicklung hat konkret 3,5 Jahre gedauert. Also ich habe in der Zwischenzeit auch ein paar andere Sachen gemacht, aber das war zum Beispiel so ein Stoff, wo ich so wusste, okay, das ist eine gute Idee und ich möchte diese Idee einfach spielen irgendwann mal. Und diese Idee hat sich gehalten bis zuletzt. Und das war toll.
Was war bei der Recherche so das Kurioseste, die kurioseste Geschichte, die einem über den Weg lief?
Schwer zu sagen. Also ich habe jetzt keine spektakuläre Geschichte im Petto.
Okay.
Aber ich meine, was für mich nicht so kurios, als wie für meinen Co-Autor Nils Mohl, ist der in diesen Ort gekommen ist, der ist echt erstmal hinten übergefallen, weil er diese Jungs gesehen hat, wie offensiv und brachial sie diese Frauen anflirten. Und das war glaube ich, für ihn ziemlich kurios. Aber ich kannte das halt, weil ich damit groß geworden bin.
Sie sind in Berlin geboren, aber die Eltern kamen aus dem Ort oder die Großeltern kamen aus dem Ort, haben Sie gesagt?
Genau, meine Großeltern haben nach 2 Dekaden Gastarbeitertum sich Anfang der 80er diese kleine Pension in Marmaris eröffnet. Das war damals noch ein kleines Fischerdorf, das dann irgendwann in den 90ern mit den Agenturen und 5-Sterne-Hotels zu so einem Ballermann geworden ist. Aber als Kind war das natürlich toll, da jedes Jahr hinzugehen, weil das ist wirklich, ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr schöner Fleck, aber mittlerweile sehr verbaut. Aber ich habe natürlich große, große emotionale Bindungen zu dem Ort und deswegen war es mir auch wichtig, den Film dort zu drehen und nicht in irgendeinem anderen Ort.
Gibt es ein nächstes Projekt, wo Sie schon dran arbeiten, was Sie schon verraten können?
Ich habe jetzt gerade abgedreht und schneide meinen nächsten Film, der heißt Räuberhände. Das ist eine Romanverfilmung von Finn-Ole Heinrich und es geht um 2 Jungs, die nach dem Abitur nach Istanbul reisen, um dort ihr Glück zu suchen.
Spielt in der aktuellen, also wird auch aktuell, Sie haben aktuell wieder in Istanbul gedreht sozusagen?
Ja.
Einer der wenigen, die beständig in der Türkei dreht, okay.
Ja, das hat sich jetzt einfach so ergeben, also das war jetzt auch so ein Projekt, was über fast 5 Jahre mich nicht losgelassen hat. Und genau, und irgendwann, da, also, und die Kuh muss dann irgendwann vom Eis. Und das war jetzt halt genau der Zeitpunkt. Einer Film abgedreht und den nächsten jetzt gemacht. Und dass sie jetzt beide in der Türkei gespielt haben, war ehrlich gesagt ein Zufall. War jetzt auch kein, also ich meine, irgendwer Schlaues hat irgendwann mal gesagt, dass man über die Dinge erzählen muss, soll, von denen man Bescheid weiß. Und ich weiß halt ein bisschen was über die türkische Kultur. Und deswegen hat sich, weiß ich nicht, ist das vielleicht so entstanden. Aber es das heißt nicht, dass ich jetzt jeden Film in der Türkei drin will.
Kommen wir zu unseren letzten Fragen. Drei Stück, die ein bisschen aufs Größere abzielen. Sie könnten einen Tag ein anderer Mensch sein. Wer wären Sie gerne?
Donald Trump.
Oh, und dann?
Dann würde ich mein Amt niederlegen. Unwiderruflich.
Das ist ein sehr selbstloser Wunsch, okay? Welcher Ratschlag hat Ihnen in Ihrem Leben besonders weitergeholfen?
Mein Vater hat mal gesagt, und das ist halt, das, also man durchlebt ja als Filmemacher immer wieder so große Krisen. Und ich hatte eine solche Krise letztes Jahr. Und mein Vater sagte, du willst Regisseur sein, und Regisseur sein ist jetzt sowas wie Kapitän sein. Und du kannst dich erst dann Kapitän nennen, wenn du einen wirklich, wirklich großen Sturm überstanden hast. Und das war irgendwie ein toller Spruch, an den ich immer wieder gerne zurückdenke.
Was war das für eine große Krise?
Das war beim gesprochenen Wort einfach eine... Also man hat ja immer, wie gesagt, man als Filmemacher, also ich zumindest, kann nur für mich sprechen. Die Angst und der Zweifel ist ja ein ständiger Begleiter. Und das dann gepaart mit Druck, mit finanziellem Druck und mit Zeitdruck und mit Menschen, die was von einem wollen und denen man gerecht werden will und so weiter und so fort. Das führt einfach dazu, dass man manchmal wirklich an einen Punkt kommt, wo man sagt, ey, ich bin jetzt fertig hier, ich weiß nicht was, ich weiß auch nicht und ich muss jetzt weinen. Und in so einem Moment war das.
Wie wollen Sie mal in Erinnerung bleiben?
Ich wünschte, ich könnte auf diese Frage sowas antworten wie Woody Allen, der sagt, wisst ihr, in 100, in 200, in 500, in 1000 Jahren gibt es auch keine Erinnerung mehr an uns. Deswegen macht euch darum auch keine Gedanken. Also, ich will für meine Liebsten natürlich als guter Mensch in Erinnerung bleiben und vor allem mit mir selbst irgendwie im Reinen sein. Aber das ist jetzt keine Erinnerung.
Ich glaube, Woody Allen ist aber schon ein gutes Zitat.
Ja.
Vielen Dank.
Am Tresen.
Das war Am Tresen, der FAZ-Gesprächspodcast. Das nächste Mal ist an dieser Stelle wieder mein Kollege Timo Stepper zu hören. Ich verabschiede mich erst einmal und würde mich natürlich freuen, wenn Sie uns Anmerkungen, Sternchen, Likes oder Kommentare hinterlassen. Das können Sie auf iTunes machen, auf Spotify, wo auch immer Sie den Podcast gerade hören. Und Sie können uns natürlich eine Mail schreiben an tresen@faz.de. Ich verabschiede mich, freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder unseren Podcast hören. Bis dahin, auf Wiedersehen.